Ja, Donald Trump lässt nicht locker. Er will über Grönland vollständige und totale Kontrolle. So hat er es beispielsweise dem norwegischen Premier geschrieben. Dafür nimmt er auch den Kampf mit Europa in Kauf. Die Waffe seiner Wahl, auch in diesem Fall Zölle. Ab 1. Februar 10%, ab 1. Juni, wenn der Konflikt nicht gelöst ist, nochmal 25% Strafzölle drauf auf die jetzt schon vorhandenen Vereinbarungen, ja, für alle Länder, die ihm im Wege stehen in Sachen Grönland, auch Deutschland in diesem Fall. Die EU will am Donnerstag auf einem Gipfel ihrerseits Zölle beschließen. Damit ganz herzlich willkommen zu Vertraulich. Bei mir mit im Studio Hans-Jörg Fehlewald aus unserer Bildpolitik-Redaktion. Hans-Jörg, wir reden heute über die Eskalation im Norden. So risikoreich ist Trumps Machtpoker im Moment. Wir schalten dann auch noch mal zu unseren Kollegen nach Davos und Grönland. Es gibt viel zu besprechen. Erst einmal das große Bild. Was ist das jetzt noch für eine Beziehung zwischen Europa und den USA? Ist das noch ein Bündnis? Ist das noch eine Freundschaft, wenn mit Zöllen um sich geworfen wird, wenn im Hintergrund eine Militäraktion im Raum steht?
Ja, momentan stehen sich Europa und Amerika wirklich Stomach to Stomach, sagt der Amerikaner, also wirklich Bauch vor Bauch gegenüber. Es ist Militär und eben insbesondere auch Zölle, also wirtschaftliche Waffen im Spiel. Nach meinem Eindruck ist es nach wie vor ein Säbelrasseln, gerade auch auf amerikanischer Seite. Den Amerikanern ist nur dauernd klar, sie haben die stärkeren Waffen, das größere Arsenal in Händen. Und die Europäer suchen jetzt eigentlich relativ verzweifelt danach, was haben wir denn noch im Petto? Völlig klar, militärisch können wir die USA in keiner Weise auch nur beeindrucken. Wirtschaftlich momentan offensichtlich auch nicht. Ich habe den Eindruck, dass Trump da wirklich alles ausspielt, was er hat. Ich glaube aber, dass er am Ende auch merken wird, dass natürlich auch die US-Wirtschaft darunter massiv leidet, wenn es Zölle auch von europäischer Seite gibt und umgekehrt natürlich die Zölle auch die Waren Europas in den USA massiv verteuern.
Lass uns über die Reaktion der Europäer sprechen. Mhm. Ist das, du hast es schon anklingen lassen, eigentlich eine Reaktion, die ins Leere läuft? Das verfängt sich nicht bei Trump. Oder kann es sogar passieren, dass ihn das noch mehr aufstachelt? Also wenn jetzt die EU, wenn Europa jetzt Zölle beschließt am Donnerstag zum Beispiel.
Ja, das ist etwas, was die Europäer natürlich eigentlich gar nicht wollen. Sie hoffen nach wie vor darauf, dass es Wirkung zeigt und dass man ganz simpel gesagt wirklich wieder zur Vernunft kommt, auch auf amerikanischer Seite. Auch wenn Donald Trump da eben seinen Willen nicht durchsetzen kann. Manchmal wirkt es ja wirklich wie ein kleines Kind, das partout den Pudding nicht essen will, egal was die Eltern da tun, in dem Fall die Europäer. Sie setzen, glaube ich, darauf, dass mit der Zeit eben auch die Umgebung von Trump, wenn nicht er selbst, aber wenigstens seine Berater und seine Umgebung, auch die Republikaner, ihm klar machen, das schadet am Ende auch uns. Sowohl wirtschaftlich, was die Wirtschaft und das Land angeht, aber eben auch in den Umfragen. Auch da verliert er ja momentan massiv an Zustimmung. Und das wird ihm am Ende auf die Füße fallen. Es muss ihm nur irgendwann mal einer sagen.
Also da gibt es ja tatsächlich Bewegungen bei Senatoren, die sich stark Richtung Trump und vor allem in die Richtung bewegen, eine Militäraktion zu verhindern. Auch per Gesetz gibt es ja da Bestrebungen. Lass uns aber erstmal nochmal auf die deutsche Politik schauen. Wir schauen auf Bundeskanzler Friedrich Merz. Er hat sich heute nämlich nach der Gremiensitzung einmal natürlich zu dem Zollkonflikt geäußert.
Wir sind uns einig, dass wir möglichst jede Eskalation in diesem Streit vermeiden wollen. Wir werden auch die Gelegenheit in dieser Woche haben, in Davos in verschiedenen Begegnungen darüber zu sprechen. Ich werde versuchen, auch am Mittwoch Präsident Trump noch einmal zu treffen. Ich habe am Donnerstag mit ihm länger telefoniert. Wir wollen einfach versuchen, dieses Problem gemeinsam zu lösen. Und die amerikanische Regierung weiß, dass wir auch von unserer Seite aus reagieren könnten. Ich will es nicht, aber wenn es nötig ist, dann werden wir natürlich auch unsere europäischen Interessen, auch unsere deutschen nationalen Interessen schützen. Ich habe eben darauf hingewiesen, Zölle nutzen niemandem und schaden fast allen. Die amerikanischen Verbraucher merken mittlerweile, wie die Zölle wirken. Die Wirtschaft in Amerika läuft nicht so gut, wie sich die amerikanische Regierung das auch vor einem Jahr vorgestellt hat. Das hat auch nach meiner Einschätzung etwas mit der Zollpolitik zu tun. Wir möchten diese Eskalation nicht. Wir wollen keinen Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wenn wir mit solchen Zöllen, die wir als unangemessen empfinden, konfrontiert werden, dann sind wir in der Lage zu reagieren.
Wir haben es beim Bundeskanzler gehört, wir wollen das eigentlich alles nicht. Und das weiß ja auch Trump, hast du auch gerade nochmal erwähnt. Aber Trump möchte ja diesen Konflikt. Also er geht ja in diesen Konflikt, dadurch definiert er sich ja, durch Konflikte.
Er fragt sich, er ist darauf hinaus, etwas rauszubekommen. Das ist ein bisschen wie bei Tarifverhandlungen, Gewerkschaft, Arbeitgeber. Ich fordere alles und gucke mal, was dabei übrig bleibt. Vielleicht bleibt ja ein Stückchen Grönland oder ein bisschen mehr Zölle oder weniger Handelsbeschränkungen von Seiten EU. Vielleicht kommt irgendwas Positives für ihn dabei raus.
Aber bei Merz hören wir ja, eigentlich wollen wir gar nicht mitspielen bei diesem Spiel. Also Trump will spielen, will gewinnen und Merz sagt aber eigentlich, na, eigentlich wollen wir noch nicht mal das Spiel mitspielen. Ist das eine Antwort, die etwas bringt? Trump gegenüber, ist es da nicht dann doch angebracht, Stärke zu zeigen, deutlicher als es Merz jetzt hier zum Beispiel gemacht hat.
Aber genau das tut, wenn man genau hinhört, man merkt ja, es gibt auch ein bisschen eine Rollenverteilung. Der Macron spricht von der Bazooka der EU. Wir können auch anders, wir können auch stärker. Merz gibt sich sehr verhalten sozusagen, vernünftig und wir können auch reden, aber es ist eigentlich eine alte US-Strategie aus den 50er Jahren schon, Truman, speak friendly but carry a big stick, also sei freundlich im Ton, aber hab immer die Keule in der Hand, wir können auch anders, sei dir bewusst, wenn du jetzt nicht vernünftig bleibst, können wir auch die große Keule von sehr viel mehr Zöllen auch auf EU-Seite herausholen. Also überleg's dir nochmal. Und Frau Meloni aus Italien kommt vielleicht dann noch dazu, weil ihr nachgesagt wird, dass sie ein vernünftiges oder ein gutes Verhältnis, jedenfalls ein persönliches Verhältnis zu Trump hat. Vielleicht kann die ja auch noch ein bisschen die Herren tätscheln und sagen, wir wollen doch eigentlich alle gar nicht, dass es eskaliert.
Aber könnte, also ist diese Woche die Woche der Entscheidung? Davos hat heute begonnen. Trump wird am Mittwoch dort sein. Merz sagte, er wird dort auch mit Trump sprechen wollen. Das ist zumindest der Plan. Ist es da dann, wird sich da eine Lösung abzeichnen, vielleicht vor Ort
sozusagen? Also ich habe eine Hoffnung in den Terminkalender in Davos. Denn zunächst, wenn ich es richtig verstehe, wird ja Trump erst mal reden. Da wird er nicht vernünftig und ruhig sein, sondern da wird er erst noch mal zeigen, ungefähr das, was er jetzt auch aufgeschrieben hat, her damit mit Grönland, ich setze alles. Dann spricht er mit Merz und da könnte es eventuell, nachdem er sich einmal abreagiert hat, der Trump am Mikrofon, dass es da vielleicht etwas ruhigere Töne geben kann und Merz kann dann am nächsten Tag vielleicht ein bisschen etwas abräumen, wenn es denn gelungen ist. Ich glaube aber nicht, dass diese Woche bereits eine Lösung und ein Ende dieses Streits und auch keine Eskalation schon passieren wird.
Und ganz gespannt schaut unsere Kollegin Patricia Platil, unsere Ressortleiterin Wirtschaft und Finanzen, auf das, was passieren wird in den nächsten Tagen in Davos. Sie ist nämlich vor Ort. Patricia, ja, ich glaube, es gibt doch kein anderes Thema in Davos, außer Trump und die Treffen mit Trump und ob es eine Lösung geben wird oder ob es den großen Konflikt auf offener Bühne geben wird. Was hörst du vor Ort hinter den Kulissen?
Ja, man muss wirklich sagen, Moritz, Trump bestimmt hier die Agenda durch seine Pläne mit den Hammerzöllen, durch seine Pläne mit Grönland. Ich glaube, man kann wirklich sagen, das ist das wichtigste World Economic Forum seit Jahren, das jetzt in Davos stattfindet. 3000 wichtige Denker und Lenker kommen hier zusammen, 64 Staats- und Regierungschefs, 800 CEOs aus aller Welt. Unter anderem eben Donald Trump, der am Mittwoch hier erwartet wird, dann auch sprechen wird. Und ihr habt das auch schon gesagt, er wird dann aller Voraussicht nach Bundeskanzler Merz treffen. Die Hoffnungen sind natürlich groß, dass man zu einer gütlichen Einigung kommt. Denn ganz klar, auch die Stimmen aus der Wirtschaft hier in Davos sagen, Zölle kann derzeit eigentlich niemand gebrauchen.
Wie schlimm schätzen die Wirtschaftslenker bei dir vor Ort dieses Szenario ein, dann zum Sommer hin 50% Zölle, die EU-Zölle, da gab es jetzt eine Ziffer von 93 Milliarden. Was hätte das für Auswirkungen auf die ja eh instabile Weltwirtschaft?
Ja, man muss sagen, jetzt gerade in der vergangenen Woche hatten wir Nachrichten, dass sich das BIP um 0,2% mal nach oben bewegt. Das waren so ganz vorsichtige, gute Nachrichten, die man in der deutschen Wirtschaft natürlich mit einem leichten Hoffnungsschimmer aufgenommen hat. in dieser dennoch keinen guten Lage der deutschen Wirtschaft befürchtet die Wirtschaft natürlich, dass weitere Zölle hinzukommen. Das trifft vor allem die deutsche Industrie, beispielsweise die Autoindustrie. Deutschland ist eine Exportnation. Die USA sind ein wichtiger Handelspartner. Und es würde vor allem eben die Branchen treffen, die auch besonders schon durch hohe Energiekosten beispielsweise getroffen sind, die da schon am Struggle sind. Und das befürchtet man natürlich auch hier in Davos, denn allen aus der Wirtschaft ist klar, nicht nur Europa würden diese Zölle hart treffen, sondern, ihr habt das auch schon angesprochen, natürlich auch die USA. Also insofern hätte von diesen Plänen wirklich keiner gewonnen. Und was ich hier höre, ist, dass man sehr darauf hofft, dass das Ganze hier vielleicht auch vor Ort auf diplomatischer Ebene geklärt werden könnte.
Patricia Plathi live aus Davos und für uns die ganze Woche in dieser sehr spannenden Woche in Davos. Ganz herzlichen Dank. Hans-Jörg, lass uns einmal auf Europa schauen. Im Moment stehen wir sehr zusammen. Also die Zölle treffen ja nur 8 Länder. Ganz Europa steht aber zusammen. Bleibt das so oder bröckelt es schon hinter den Kulissen?
Ja, auf jeden Fall wird es weitere Versuche geben, glaube ich, der Amerikaner, Einzelstaaten dabei rauszubrechen. Das wird ihnen nur schwer fallen, weil die großen wirtschaftlich wichtigen Staaten, also insbesondere Italien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien eben auch, die stehen wirklich eng beieinander, weil sie natürlich auch umso stärker betroffen sind von den Maßnahmen. Bei den anderen Staaten, die üblichen Verdächtigen sind vor allem Ungarn und Polen. Mhm. Bei Polen bin ich mir relativ sicher, dass sie trotz allem auch da mithalten werden. Bei Ungarn, Herrn Orbán, Viktor Orbán, dem Premierminister, weiß ich inzwischen gar nicht mehr, in welche Richtung er gehen wird, weil der wirklich nur noch eigene Interessen offensichtlich vertritt.
Wir gucken mal nach Grönland zu Peter Thiede. Er ist für uns vor Ort schon seit vielen, vielen Tagen, hat dort auch den Erkundungseinsatz der Bundeswehr beobachtet, verfolgt. Peter, lass uns kurz über die Bundeswehr sprechen. Der ist abgeschlossen, planmäßig abgeschlossen, dieser Erkundungsauftrag. Was wurde denn erkundet?
Also planmäßig ist er nicht verlaufen. Man wollte eigentlich wohl, als es am Montag wegging, ist dann ein bisschen früher los, weil ein Termin hier nicht geklappt hat, so viel zu planmäßig. Der war auch ein bisschen verhuscht. Das ist auch nicht gut angekommen, dass man hier quasi mit einem polnischen Charterflieger, auf dem dann auch noch Renta stand, angekommen ist und dann quasi im Morgengrauen sehr heute die Polter dann nach einer Blitzbuchung in einen Flieger eingestiegen ist. Ansonsten hat man hier natürlich erkundet, was kann man machen, weil eins steht fest, Donald Trump hat an einer Stelle einen ganz gewaltigen Punkt, und da hat er recht, nämlich Dänemark hat zum Schutz von Grönland vor äußeren Einflüssen oder auch vor fremdem Militär nicht sonderlich viel getan. Mit nicht mal 100 Soldaten und mit 80 Schlittenhunden und einer von Mai bis September fahrenden Schlittenhundpatrouille, die in 2-Schicht-System arbeitet, jeweils 2 Leute, 11 Hunde auf einem Schlitten, richtest du nichts aus, wenn der Chinese, der Russe oder halt der Amerikaner kommt. Und da haben sie erkundet, was können, also mit anderen Staaten zusammen, was können wir als europäische Staaten, als NATO-Staaten hier denn tun, um Dänemark dabei zu unterstützen, die berechtigte Forderung von Donald Trump umzusetzen. Und sie haben erkundet, was nötig ist und was logistisch möglich und nötig ist für eine größere Übung zusammen mit den USA, die ist dazu eingeladen. Und kann man sich hier als NATO, als EU-Staaten, in welcher Sicherheitsstruktur auch immer, dauerhaft stationieren? Darum geht es. Hier muss dauerhaft mehr Militär hin, hier muss dauerhaft mehr überwacht werden, mehr getan werden. Und Dänemark nicht will, dass Trump auf noch dümmere Gedanken kommt als jetzt schon, dann muss man sich anstrengen, dann müssen die Europäer Dänemark hier beispringen. Das hat man erkundet, was dafür notwendig ist.
Okay, Peter, lass uns einmal kurz einfach annehmen, lass es die Amerikaner doch machen. Lass dort das Militär stationieren, lass dort für Sicherheit sorgen, lass die Russen, die Chinesen abschrecken. Eigentlich für uns Europäer doch gar nicht problematisch, oder?
Also die Amerikaner können es heute schon. Es gibt keinen Grund, nach Grönland als Besitz zu greifen, dieses Land zu besetzen. Die USA haben freies Bewegungsrecht für ihr Militär. Sie haben eine bevorzugte Regelung, wenn es ums Eröffnen von Minen zur Erkundung von Bodenschätzen geht. Das alles können sie jederzeit machen. Sie hatten 17 eigene Militärbasen hier. Davon ist nur noch eine übrig. Da waren früher knapp 2000 Leute drauf. Heute sind da nicht mal mehr 200 da. Sie könnten jederzeit mehr tun. Sie könnten jederzeit tausende Soldaten hierher verlegen. Sie könnten jederzeit neue Militärbasen bauen, sich sogar Militärhafen bauen. alles das ist auch so möglich. Also, und einfach ein fremdes Land zu besetzen, da einzureiten. Und wir reden immer technisch drüber. Wir reden über Zölle, wir reden über technische Fragen, wir reden über politische Fragen. Hier leben Menschen, hier leben 56.000 Menschen. Und die Inuit, das ist ähnlich wie mit den Ureinwohnern, mit den First Nations in den USA. Denen ist ihr Land schon einmal genommen worden. Dänemark ist ja eine Kolonialmacht gewesen. Heute ist Dänemark quasi Schutzmacht und finanziert das gesamte System durch. Aber die Leute wollen doch nicht einfach den Kolonialherrn wechseln. Und darum geht es. Sie wollen selbstbestimmt leben. Sie wollen selbstbestimmter von Dänemark leben, in der Assoziation. Und man hat ja quasi ja so eine Art Staatssozialismus, dänischen. In jeder Siedlung muss eine Krankenschwester sein. In jeder Siedlung muss ein Supermarkt sein. In jeder Siedlung muss ein Polizist sein. Es muss alles vorgehalten werden und es wird von Dänemark auch finanziert. Und man hat auch ein Gesundheitswesen, man hat den dänischen Sozialstaat und die möchte man auch nicht missen, aber in einer freien Assoziation. Und man möchte selbst entscheiden, wohin man gehört und zu den USA wollen sie nicht. Also von daher verbieten sich eigentlich die Gedanken darüber, wie das denn, ob das für uns irgendwie ist. Es ist ein selbstbestimmtes Volk und die haben das selbst zu bestimmen. Und wenn die unsere Hilfe wollen, dann kriegen sie unsere Hilfe. Ganz einfach, es sind Verbündete.
Peter Thiede, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung direkt aus Grönland. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hans-Jörg, lass uns einmal tatsächlich das Undenkbare denken, eine Militäroperation der Amerikaner. Kannst du dir das vorstellen? Ist das tatsächlich eine Option, über die man nachdenken sollte? Oder fällt man dann schon auf die Rhetorik von Trump rein?
Also sagen wir mal so. Die militärische Aktion wäre eine relativ einfache. Die Amerikaner kommen, vielleicht noch mit 300 Soldaten mehr. Und die Dänen oder andere europäische Soldaten machen ganz einfach das Tor auf und lassen sie rein. Nichts anderes wäre vernünftig. Niemand würde aufeinander schießen. Es wäre völlig sinnlos. Es sind ausschließlich NATO-Soldaten untereinander. Die Amerikaner würden etwas Unerhörtes tun. Und sie würden dann im Zweifel dänische oder andere Kasernen dort besetzen. Aber das wäre es dann auch gewesen. Dann hätten die Amerikaner mit militärischer Gewalt, andere Kasernen, andere Waffen möglicherweise und vielleicht auch die Hundeschlitten übernommen. Und das wäre es dann. Sie müssten sich aber auch selbst überlegen, wie sie aus dieser Situation dann mehr machen. Ob sie tatsächlich die Macht im Land übernehmen wollen. Sie müssten dann aber auch Wahlen zum Beispiel veranstalten oder das Volk abstimmen lassen, ob das denn auch in Ordnung geht. So wie sie es ja für Venezuela eigentlich auch versprochen haben. All das würde dann zu einem Riesenproblem auch der Amerikaner werden. Aber ein Gemetzel auf Grönland, das würde es nicht geben.
Exit-Strategie. Wie, das heißt immer, gesichtswahrend aus dem Konflikt raus. Kannst du dir jetzt etwas vorstellen, wie dieser Konflikt gelöst werden könnte?
Letztlich nur mit dem Eingeständnis, vielleicht nicht von Trump persönlich, aber der Amerikaner, dass das vielleicht alles etwas übertrieben war und dass man doch wenigstens die Europäer dazu gebracht hat, sich selbst auch mehr Gedanken darüber zu machen, wie sie eben auch in der Arktis militärisch sehr, sehr viel mehr tun als das, was sie bisher tun. Bislang haben wir uns einfach auf die Amerikaner verlassen. Das, was dort an Kontrolle auch der Arktis, des Nordatlantik passiert, ist in allererster Linie in der Hand der Amerikaner. Sie könnten sich anschließend zugutehalten, dass die Europäer ja offensichtlich aus dem Konflikt gelernt haben. Dazu müssten dann aber auch die Europäer bereit sein. Und auf diese Weise ließe sich der Konflikt, glaube ich, auch glimpflich beilegen. Wie lange das dauert und ob es wirklich dazu kommt, kann ich ehrlicherweise angesichts der Person von Donald Trump auch nicht absehen.
Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung, Hans-Jörg Fehlewald. Und jetzt verweise ich noch auf unsere Kolumnistin Julia Ruß. Sie ist neu bei Bild seit heute. Es gibt alle zwei Wochen gibt es eine Kolumne von ihr auf bild.de. Seit heute ist sie bei uns. Heute gab es die erste Kolumne. Grundsätzlich ihr Thema ist Meinungsfreiheit, so auch in ihrer ersten Kolumne.
Journalismus bedeutet nicht, Politikern zu gefallen. Das ist die These unserer neuen Bild-Kolumnistin Julia Ruß. Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Für manche Politiker ist es das aber offenbar nicht. Und genau darüber möchte ich jetzt einmal mit Julia sprechen. Hallo Julia.
Hallo, ja. Ich finde, gerade wenn es um alternative Medien geht, dann wird zu schnell die Keule der Demokratiefeindlichkeit rausgeholt. Also Daniel Günther hat ja bei seinem Auftritt bei Markus Lanz in der Talkshow Zensurforderungen in den Raum geworfen. Ich bin mir relativ sicher, dass er es nicht so gemeint hat, aber trotzdem stört mich dieses Einteilen von Journalismus in gut und in schädlich für die Demokratie. Und ich finde, wir sollten uns da besser auf was Simples einigen, nämlich dass Politiker und Regierungsmitglieder sich generell besser zurückhalten bei der Bewertung von Medien, weil es in meinen Augen nicht sein kann, dass rechte Politiker linke Medien drangsalieren und linke Politiker rechte Medien.
Deine neue Kolumne bei uns heißt Meine Meinung. Warum hast du dir ausgerechnet dieses Thema für deine erste Kolumne ausgesucht?
Ich habe es deswegen ausgesucht, weil ich finde, dass Pressefreiheit ein hohes Gut ist. Und die Talkshow hat nun mal die Debatte aufgeworfen, wer bestimmt eigentlich, welche Medien gut und welche schädlich sind für unsere Demokratie. Also was ist guter und was ist schlechter Journalismus? Was ist zum Beispiel auch Desinformation und was ist Aktivismus? Und ich halte es für absolut unklug und schwierig, wenn Politiker Medien, also auch alternativen Medien, absprechen, Journalismus zu machen. Und ich finde auch, es muss mir nicht gefallen, was die veröffentlichen. Ich kann das auch ruhig für unterirdisch halten. Aber wenn wir jetzt nur noch sagen, wir lassen qualitativ hochwertige Medien was veröffentlichen, dann ist die Frage, wie viele Medien würden dann überhaupt noch existieren? Weil wir haben ja selbst gesehen, dass es Skandale gab bei der BBC in Großbritannien, dass die eine Doku über Trump, seine Rede falsch zusammengeschnitten haben, wo auch Verantwortliche dann zurücktreten mussten. Und deswegen wäre man in einem sehr großen Dilemma. Und ich glaube, wir messen da Medien zu schnell oder zu sehr mit zweierlei Maß.
Hast du denn schon erste Reaktionen zu deinem Kommentar bekommen?
Ja, und zwar, also was natürlich logisch war, dass es so kommt, da schreibt jemand, in den deutschen Medien gibt es keinen guten Journalismus mehr. Das kommt ungefähr, weiß ich nicht, bei fast jedem Artikel an in die Richtung. Dann verteidigt jemand Daniel Günther und sagt, er hat sich keineswegs verheddert, so wie ich das geschildert hatte in der Kolumne in der Talkshow, sondern er hat einen sehr sinnvollen Beitrag zum Schutz der Demokratie vor Demagogen geliefert. Wer das missverstehen möchte, dem ist nicht mehr zu helfen, schreibt er. Und dann gibt es auch einige andere, die drunter kommentiert haben, dass genau das, also die Zensurforderungen von Daniel Günther, sein wahres Gesicht waren und dass er es ihm nicht glaubt, wenn Günther jetzt versucht, sich rauszureden. Und ja, einige, die schreiben, natürlich war es so gemeint und dann auch noch so ein bisschen abwiegendere Kommentare. Da schreibt zum Beispiel jemand, egal wen man meint, beide, also etablierte wie alternative Medien, müssen ihre Existenzberechtigung haben und dann argumentativ streiten. Ihm würde nie einfallen, die Taz verbieten zu wollen, obwohl er nicht wenig dort für erschreckend hält und für kommunistische Illusionen. Und ähnlich geht es ihm bei der Seite von News, dass er das auch schrecklich findet, aber dennoch, schreibt er, sind diese Extrempositionen zum Glück publizierbar und auch diskutierbar.
Ja, ist eine wirklich große Bandbreite an Kommentaren. Vielleicht kommen noch weitere. Wenn Bild-User dich erreichen möchten, wie wäre das möglich?
Dann am besten unter leserpost@bild.de oder man erreicht natürlich auch über die Social-Media-Kanäle.
Ja, vielen Dank, Julia. Und die Kolumne von Julia gibt es jetzt alle 2 Wochen auf bild.de.